Abgesehen davon, dass ich einmal mit dem Auto einen Monat lang in der Kurzparkzone gestanden bin.
Satires Hobby.
Das ist wahnsinnig teuer. Ich habe es mit den Autos nie so gehabt, wenn ein Auto nicht geht, habe ich es einfach stehen lassen. Und dann von Tag zu Tag verschoben, mich darum zu kümmern.
Eine Portion Podcast, bitte.
Hier sind die Gebrüder Moppet.
Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der Bistum Moppet Podcast.
Martin?
Ja?
Hast du eigentlich schon mal was gestohlen in einem Geschäft?
Gibt's irgendwen, der noch nie etwas gestohlen hat?
Ja, aber in einem Geschäft, ich meine, das ist ja so ein richtiges Delikt, oder? Wenn man da was mitgelassen
hat. Ja,
ey. Also du willst sagen ja?
Ja, natürlich will ich sagen ja.
Und das finde ich auch gut so, weil ich habe da selber mit mir ein Problem. Wir Satiriker kriegen immer wieder den Vorwurf vors Gesicht geknallt, dass wir uns in unserer satirischen Arbeit, wobei ob das wirklich Arbeit ist,
die wer braucht nämlich.
Du sagst, oh, jetzt war es gut, wenn ein Satiriker im Haus war. Aber uns wird ja immer wieder vorgeworfen, dass wir uns moralisch überlegen fühlen. Und das trifft auf mich wirklich zu. Ich fühle mich da wirklich ertappt. Ich fühle mich moralisch überlegen. Aber arbeite ja deswegen auch so gern mit dir im Duo gemeinsam, damit da auch ein bisschen ein Swing in die Bude kommt. Und wenn du schon mal was gestohlen hast, wäre ich zufrieden, weil dann wäre das moralisch unterlegen, was du bist. Und das wird sich positiv auswirken auf das breite Spektrum unseres Duos.
Ja, ich bin bei den Gebrüdern Moppet das Missing Link zum gemeinen, amoralischen kleinen Mann von der Straße.
Herzlich willkommen, weil das ist natürlich ganz klar meine Aufgabe als moralisch Überlegener, hier anständig zu grüßen. Herzlich willkommen, Damen und Herren, hier beim Bist du Moped Podcast. Und das passt ja auch ganz gut, weil, hast du das mitgekriegt, Martin?
Sag.
Uns hat jemand geschrieben, wie wir den Namen Bist du Moped Podcast da im Podcast zum ersten Mal erwähnt haben. Da hat uns jemand geschrieben, dass er verstanden hat, Bistum Moped, also das Bistum, die Diözese.
Schön.
Es hat ja schon wieder sowas religiös Angehauchtes. Wir sehen uns als moralisch so überlegen, dass wir uns selbst als Bistum bezeichnen. Wobei mir Diözese viel besser gefällt.
Das ist ja alleine ein schönes Wort, weil ja, das ist ja kaum schreibbar. Also wie würdest du Diözese buchstabieren?
Naja, ich weiß zufällig. dann A-Y. Das ist immer beim Wort, wo man nicht genau weiß, wie man es schreibt.
Das ist altgriechisch.
Schreibt man A-Y eine und zur Sicherheit, um alle Sprachen abzudecken, auch noch O-U. Das merkt man dann in der Steiermark, wenn es Diözese ist. Dann kommt ein kleiner Wortteil von Mayonnaise, einfach eine Pikt. Und oder Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Und hinten dran dann Zese, also ganz leicht Diözese. Oder eben kurze Fassung, Bistum Moped, herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, da im hochheiligen Bistum Moped Podcast, der seinem Namen entsprechend sakrale Leckerlis aus dem Alltag Ihnen servieren wird, aber eben auch einiges aufzeigen wird. Wir sind heute schon wieder mit einem Fuß im True Crime Podcast. Du bist, Gottlob, nicht moralisch überlegen, nein, du bist moralisch unterlegen. Ja, und das muss man mal in aller Klarheit auch sagen, da können Sie die ganzen WidersacherInnen nur so aufregen. Wir sind einer von euch, also einer auf jeden Fall, ob es zwei sind, werden wir heute herausfinden. Wir sind schlechte Menschen, wir stecken mit einem Fuß in Kriminal und du, Martin, hast ja, weil ich kenne ja auch ein bisschen deine Geschichte, wirklich schon einiges angestellt.
Das Erste, was ich mich erinnern kann, war als kleiner Bub im Kindergarten, habe ich super tolle Wachskreiden mitgenommen. Das Zweite war in Schwechat. Dort habe ich eine Packung Auerbaumstämme gestohlen aus einem Geschäft. Das Dritte dann, das war dann schon eher gewerbsmäßig. Das war, dass ich mit einem Klassenkollegen gemeinsam in der Unterstufe beim damals brandneuen Geschäft Libro im ersten Bezirk auf der Wollzeile Dinge gestohlen habe. Der Libro hat damals Dinge so billig verkauft, dass ich mir gedacht habe, das ist mir zu teuer. Und ich habe sie trotzdem dann gestohlen und wir haben sie dann in der Klasse, in Simmering wohlgemerkt, also meilenweitest entfernt vom ersten Bezirk, weiterverkauft.
An andere Kinder.
An andere Kinder. Also von Kinder für Kinder.
Das heißt, du outest dich da jetzt hier im Podcast vor einem Millionenpublikum, dass du der Handelskette Libro, dass man das vielleicht nochmal klipp und klar ausspricht, Libro, gewerbsmäßig, dass du dort gestohlen hast.
Ja.
Also du hast es ja gestohlen, um es weiterzuverkaufen. Was waren das zum Beispiel für Produkte in deinem Business?
Ich glaube ja, dass das so damals war, dass der Libro in den 80er Jahren ein reines Konkursmasse-Verkaufsgeschäft war. Also die haben Konkursmasse extremst billig aufgekauft, en gros, und haben es dann en detail sehr, sehr günstig verkauft. Das war halt gerade, was da war. Also wenn da in der Konkursmasse jetzt Kugelschreiber waren oder wenn in der Konkursmasse Radiergummi waren, und das gab es dann zuhauf. Die haben wir uns aus dem ersten Bezirk geholt, sind dann die 7 Tages- und Nachtreisen zurück nach Simmering, zu Fuß bei schwerem Schneesturm und eisiger Kälte und
und Krieg natürlich im Hintergrund.
Hunger,
Dürre,
Folter, Schwarzkappler, und haben dann an unsere Kolleginnen und Kollegen in der Klasse, also es waren nur Kollegen, wir waren ja eine reine Bubenklasse, deswegen kommt man ja auf so doofe Ideen. Es kommt dann nur daher, dass man segregiert in der Schule ist.
Da ist ja auch noch niemand in Libro gegangen. Das heißt, der Libro im Erstbezirk hat ja lang davon gelebt, dass ihr dort eingegangen seid, ein paar Sachen ausgeräumt habt, sie haben es wieder nachgeschlichtet, Ende Gelände.
In Wirklichkeit war das eine Robin-Hutsche-Aktion. Ne? Es war den Reichen nehmen und den Armen geben. Gegen Geld halt.
Ja, mit Gewinn. Der Kapitalismus ist ja an sich also ein Robin-Hutscher-Urgedanke. Heute mit Geld, mit Gewinn, mit Gewinnspanne.
Genau. Wie er jetzt unlängst die Natascha Strobel so schön aufgedeckt hat.
Was hat die geschrieben?
Weiß ich leider nicht, wer genau das war. Ein neoliberaler Wirtschafter hat getwittert, dass es einen ja nicht wundern kann, in welchem wirtschaftlichen Zustand Österreich sei, weil wenn man in eine große Buchhandlung in Wien geht, findet man genau ein Buch von Hayek und noch ein Buch von einem anderen Kapitalisten. Der Rest ist nur antikapitalistisches Geschwurbel in der Wirtschaftsabteilung. Worauf die Natascha Strobel gekontert hat, was natürlich sehr schön war, na, das wird wohl der Markt so geregelt haben.
Ja, das habe ich auch gelesen. Du liest Twitter?
Wenn sie es auf Facebook posten, ja.
Ja, ihr Diebe seid ja nicht auf Twitter.
Nein.
Okay, Damen und Herren, Sie wissen, wohin es geht. Wir wollen endlich die Karten am Tisch legen. Wir sind moralisch unterlegen. Wir lassen uns das nicht mehr länger bieten. Eben, ich bin so glücklich, Martin, dass du dir da in jungen Jahren ein kleines Geschäft aufgebaut hast und dass wir wirklich einmal zeigen, dass wir auch tatsächlich Dreckschleudern sind. Ja? Was ich zum Beispiel mal gemacht habe. Ja. Ich bin abgesehen davon, dass ich einmal mit dem Auto einen Monat lang in der Kurzparkzone gestanden bin.
Satire ist Hobby.
Das ist wahnsinnig teuer. Ja. Da hat es ja fast keine Kurzparkzone noch gegeben in Wien und ich bin mit einem meiner ersten Autos wo gestanden und das ist dann, wie es damals üblich war, mit meinen Autos einfach nicht mehr gegangen. Und ich habe es mit den Autos nie so gehabt, wenn ein Auto nicht geht, habe ich es einfach stehen lassen. Und dann von Tag zu Tag verschoben, mich darum zu kümmern. Und nach 2 Wochen bin ich mal hingegangen und habe gesehen, ui, da ist ein wahnsinnig dickes Backel Strafzählen schon oben, weil das haben sie damals noch so drüber geschlichtet einfach. Und die habe ich einfach einmal genommen und mit heimgenommen. Und bin aber das Auto mich stehen lassen.
Damit der Platz ist für neue. Also du warst sehr freundlich zu dem Parkraumüberwachungsbeamten.
Und hab's ab dann wieder verschoben. Also es war dann bis zu einem Monat. Es hat mich für meine damaligen Verhältnisse meine gesamte Existenz gekostet, das zu begleichen. Aber das war noch nicht alles. Überhaupt habe ich es mit dem Autofahren gehabt. Habe ja ganz eigenwillige Geschichte dahin, dass ich überhaupt zum Autofahrer werde. Nämlich, ich bin zunächst bei der Führerscheinprüfung 2-mal durchgeflogen. Und zwar beide Male theoretisch. Ja, also ich bin nicht einmal zum Fahren gekommen. Ich habe mich dann ein bisschen im
Du bist also nicht praktisch durchgeflogen, sondern theoretisch. Ne? Da macht es ja nichts.
Ja, das heißt, ich war an sich ein wahnsinnig guter Autofahrer, aber keiner hat mich lassen, dass ich es zeige. Ich bin dann ein Freundeskreis draufgekommen, dass niemand bei der theoretischen Prüfung durchfliegt. Die war damals auch noch wirklich deppeneinfach. Vielleicht bin ich auch der dümmste Mensch der Welt. Ich bin 2-mal theoretisch durchgeflogen. Und beim 2. Mal an dem Tag hatte ich, und Damen und Herren, das sind jetzt natürlich alles wilde Jugendgeschichten. Also das würde ich heute natürlich nie mehr machen. Ich war damals noch keine 20 Jahre alt. Habe ich am Abend vor lauter Frust, weil ich dann irgendwie erkannt habe, ich werde nie die theoretische Prüfung schaffen, weil ich einfach zu dumm bin, habe ich mich betrunken im geselligen Beisammensein mit anderen jungen Erwachsenen und habe, die Zahl weiß ich noch, weil das weiß man damals immer, was man getrunken hat, 10 Sturm getrunken und hatte dann die glorreiche Idee, weil ich bin dann heimgegangen mit einem Freund und habe gesagt, weil der näher gewohnt hat, habe gesagt, ob ich bei ihm schlafen kann, ja, klar, passt, schlafe ich bei ihm. Und vor sein Haus ist gestanden sein Auto, der hat schon Auto gehabt und einen Führerschein. Und wir sind dann, ich habe die Idee gehabt, lass mal noch eine Runde fahren mit seinem Auto, ich fahre.
Na, die besten Ideen hat man nach 10 Sturm.
Und er hat sogar noch kurz angemerkt, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber er konnte ihn dann überzeugen. Ja, schon eine gute Idee.
Ja, logisch.
Und wir sind dann gefahren, wir haben da ganz draußen gewohnt in Simmering und da ist ja fast nichts, da kann ja schon nichts sein, dachte ich mir in meiner spätjugendlichen Naivität. Und sind dann so gefahren, beschwächert dort durch Raffineriegelände und so weiter. Und ich mit 10 Sturm Intus mit seinem Auto, ich keinen Führerschein, war ja am selben Tag gerade durchgeflogen. Und dann ist mir mitten auf der Kreuzung zur Bundesstraße der Motor abgestorben, was ungünstig war. Hm. Und deswegen haben wir Platz getauscht geschwind und mein Freund, der auch 10 Sturm getrunken gehabt hat, hat gesagt, na, da fahre ich weiter, weil er kann ja schon Auto fahren, weil das ist ja sein Auto. Und haben wir Platz getauscht und dann ist er gefahren und ich daneben gesessen. Just bei dieser Aktion des Fahrerwechsels hat uns aber die Polizei beobachtet und dann angehalten. Also die Polizei ist in das wahnsinnige Glück gekommen, dass sie innerhalb von 20 Sekunden gesehen hat, wie zwei Menschen jeweils mit 10 Sturm Intus mit ein und demselben Auto fahren, ja, weil die uns beim Wechsel auch beobachtet haben. Die haben uns dann angehalten und wir wurden mitgenommen auf die Polizeiwachstube. Eigentlich ganz nett behandelt, aber eben sehr hoch abgestraft. Und das Interessante ist, ja, er wurde wesentlich höher bestraft als ich, weil mein Delikt war, besoffen Auto fahren, 6.000 Schilling. Sein Delikt war, besoffen Auto fahren, 6.000 Schilling. Ja. Mein zweites Delikt war, mit einem Auto fahren, ohne dass ich einen Führerschein habe, 3.000 Schilling. Sein zweites Delikt war, jemanden das Auto zur Verfügung stellen, der noch keinen Führerschein hat, 6.000 Schilling. Dass der 3.000 Schilling mehr zahlen müssen, weil mir das Auto gegeben hat, als ich, der gefahren ist, in Klammer, mit 10 Sturm in kann man zu, ohne dass er einen Führerschein hat. Erm haben sie dann auch noch ewig lang den Führerschein angenommen, das heißt, er hat dann auch keinen gehabt. Ich hingegen, und jetzt kommt es wirklich Orge, bei mir haben sie vergessen, mich, das hat es ja damals schon so gegeben, dass man gesperrt wird bei so einem Delikt für einen Führerschein eine Zeit lang. Wir haben es vergessen zu sperren. Ich habe ganz normal bei meinem nächsten Termin zur Führerscheinprüfung antreten können und habe tatsächlich für die theoretische gelernt und bin beim Fahren nach der vielen Fahrpraxis im Alltag auch durchgekommen und habe meinen Führerschein gehabt, bevor der mir das Auto gebucht hat, seinen wieder zurückgelegt
hat. Das heißt, du hast ihm dann immer gefiert. Die nächste Zeit.
Ja, mit seinem Auto. Die Message soll jetzt nicht sein, dass man betrunken Auto fahren soll. Das ist das Blödste, was man überhaupt machen kann. Es ist wirklich sehr gefährlich, auch insbesondere für die anderen Leute rundherum.
Da gibt's ein schönes Zitat von Willi Resetaritz. Der hat vor wenigen Jahren, hat der im Radio einmal gesagt, naja, wir sind ja früher ganz viel in ganz argen Zuständen mit dem Auto gefahren. Und wer war heute noch besoffen mit dem Auto fahren? Das ist ein Arschloch.
Das stimmt.
Also so haben sie nämlich die Moralparameter verschoben. Es geht ja viel um Moral heute, deswegen diese kleine Anmerkung.
Also das finde ich schön, dass du immer das intellektuell ein bisschen alles untermauerst. Ich weiß ja nicht einmal, was Moral ist. Ist das eigentlich unmoralisch, wenn ich das gemacht habe, oder ist es nicht einfach nur verboten und gleichzeitig saudeppert?
Naja, ich glaube, dass die Moral sich ja immer an der Gegenwart orientiert. Also ist ja sogar so eine Definition. Moral ist das, was die gegenwärtigen Werte, Normen und Tugenden widerspiegelt. Und es war halt, also in unserer Kindheit war das einfach so, dass das halt quasi noch ein Kavaliersdelikt war, so auf dem Autofahren. Und heute ist es das wirklich überhaupt nicht mehr.
Ja, aber verboten war es damals wie heute.
Na, verboten eh, aber das hat ja noch nichts mit der Moral zu tun. Ne? Moral und Gesetz deckt sich ja nicht immer. Je größer die Schnittmenge, desto leibernd, aber ist es halt nicht. Das ist eins der größeren Probleme wahrscheinlich sogar.
Ja.
Aber wenn man denkt, was in Türkis alles passiert ist, da war vieles auch gesetzlich.
Aber eben moralisch verwerflich und das ist eigentlich das Hauptproblem.
Genau.
Aber mittlerweile sagen ja die PolitikerInnen immer, solange nichts strafrechtlich vorliegt, kann es nicht so arg sein.
Hm? Richtig, und das sind die Maßstäbe, die da angelegt werden. Das wäre ja moralisch zum Beispiel wiederum vor 30 Jahren nicht möglich gewesen, dass man das einfach so sagt.
Ich meine, ich wollte ja das auch so argumentieren, damals auf der Polizeiwachstube. Schauen Sie, solange strafrechtlich nichts vorliegt, es gilt die Unschuldsvermutung. Muss man mal klipp und klar sagen. Und de facto liegt ja strafrechtlich noch nichts am Tisch. Also es ist ja keine rechtskräftige Verurteilung. Es ist eine ideologisch geleitete Aktion von den Polizisten ja vielleicht. Aber die waren aber wirklich sehr nett. Die haben in der Region, das war also irgendeiner Ort rund um Schwächert, die haben sehr routiniert gewirkt im Umgang mit Spätjugendlichen, die nach 10 Sturm in Auto fahren. Also das war dort so eine Massenabfertigung. Wir waren da wirklich nur
in... Ihr wart 2 von 200 in dieser Nacht wahrscheinlich. Ja.
Die haben dann auch da so Razzias gemacht, wo sie gesagt haben, dort in der Gegend rund um Schwechat, wir suchen uns 2, 3 Jugendliche aus, die nüchtern Auto fahren. Die picken wir uns aus und nehmen den ganzen Rest fest. Also wenn wir da jetzt versuchen, uns von Bistum Moped hin zu ganz wilde Rock'n'Roller zu verwandeln, gelingt uns das ja nicht, weil wir sind ja eigentlich in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, was wir so angestellt haben, 2 ganz dämliche Bauerntrampeln eigentlich, ne? Weil ja das meiste, was passiert ist, eher in diese Richtung geht.
Ich bin ja eine Nacht lang einmal im Gefängnis gesessen.
Du bist im Gefängnis
gesessen? Ich bin im Gefängnis gesessen, ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Das müssen wir doch ganz groß ausschlachen. Du bist eine Nacht lang in einem richtigen Gefängnis gesessen?
Ich bin nicht nur in einem Gefängnis gesessen, ich bin sogar in einer Einzelzelle gesessen. Und nicht nur in einer Einzelzelle, sondern ich bin sogar in das, was man früher so genannt hat, Gummizelle gesessen. Also in einer ausgepolsterten, unmöblierten Zelle.
Damen und Herren, wir müssen diesen Podcast ganz von vorne beginnen. Endlich einmal eine Geschichte, wie ich sie haben wollte. Martin Moppet. Moppet. Die Beichte. Beichte. Ich war im Gefängnis.
Gefängnis.
Meine Zeit im Knast.
Knast.
Jetzt spreche ich, alles muss raus. Bleiben Sie unbedingt dran. Ja, das ist einmal eine Story, Martin. Ich will gar nicht nachfragen, was da Lächerliches nur passiert ist, aber das muss doch einmal ganz klar auf den Tisch. Wir sind nicht moralisch überlegen. Mein Bruder, ja, war im Häfen. Du bist ein Häfenbruder.
Das ist die Frage, ob du mein Häfenbruder bist oder ich dein Häfenbruder. Wahrscheinlich eher ich deiner.
Nachdem ich ja nur auf Podcast-Zahlen schaue und mich ja nur interessiert, wie das beim Auditorium ankommt, das ist einmal eine Geschichte, Martin. Mich frisst der Neid und ich bin dir so, nein, mich frisst überhaupt nicht der Neid. Ich bin dir so dankbar, dass du im Gefängnis warst und nicht ich und das trotzdem für meine Geschichte reicht.
Ich war im Gefängnis, um deine Podcast-Zahlen in die Höhe zu reißen, ja.
Danke, Martin. Wo warst du im Gefängnis? In Wien?
In Wien, in der berühmt-berüchtigten Rosauer-Kaserne.
Ah, sehr schön.
Die Rosauer-Kaserne ist ja deswegen historisch so berühmt, weil der Architekt der Rosauer-Kaserne vergessen hat, Toiletten mit zu planen und sie dann daraufhin selber umgebracht hat, weil er das vor dem Kaiser Franz Josef nicht verantworten konnte.
Das heißt, du hast dann auch den Gefängnis verbringen müssen und das Ganze ja ohne, dass du Lulu gehst, ne?
Nämlich wirklich. Ich durfte nicht Lulu gehen. Sie haben zwar welche nachgebaut damals schon, aber ich durfte nicht. Also ich bin da früh sehr lautstark darum bitten müssen, auf die Toilette zu dürfen.
Was hast du angestellt?
Nix. Also ich habe wirklich ja, nichts.
Ja, der unschuldige Martin. Ja, das sagen sie immer. Das ist klassisch Häfenbruder. Schauen Sie, Herr Amtsrat, ja, ich habe nichts. Ja, das war ja diese...
Nein, ich bin super sauber. Mein Gewissen ist super sauber.
Es war in einer Nacht, schätze ich, oder?
Es war in einer Nacht und es war ein Studentinnenfest im Juridikum, interessanterweise, im Juridikum. Und wir mussten dann, weil das Fest zu Ende war, das Gebäude verlassen. Das haben wir auch brav gemacht. Ein Freund von uns hat aber seine Jacke drinnen vergessen und wollte wieder zurück und sie einfach schlichtweg die Jacke holen. Es war eine kalte Nacht und der Security hat ihn nicht mehr reingelassen.
Und da bist du durch da, dann hast du den Security, hast ihn an die Hoden gefasst und durchs Juridikum geschliffen.
Bis zur Jacke des Freundes. Na, wir haben uns dann halt einfach lautstark beschwert bei dem. Wir waren 4 Burschen oder so. Woraufhin dieser Security-Beamte offensichtlich ein bisschen kalte Füße bekommen hat und die Polizei gerufen hat. Und die Polizei ist dann gekommen und hat uns einfach festgenommen.
Alle 4?
Ja, ja. Wir sind dann alle 4.
Also bei dem einen war es klar, er Delikt Jackensehnsucht.
Genau. Und wir anderen 3, die wir ihm zu Hilfe gekommen sind.
Also ich werde dann unflätige Wörter auch zu dem gesagt haben oder so.
Ich weiß es nicht, das fällt ein bisschen unter dieses 10-Sturm-Phänomen. Ich kann mir jetzt nicht mehr daran erinnern, wir werden nicht sehr freundlich gewesen sein, aber wir waren weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise bedrängt, geschweige denn natürlich körperlich angegriffen zu haben. Aber die Stimmung war aufgeheizt, wie man so schön sagt. Und das hat offensichtlich gereicht.
Und die Polizei hat euch dann mitgenommen? Die
Polizei hat uns mitgenommen in so einen richtigen Arrestantenwagen und sind dann offensichtlich, wie wir dann erst am nächsten Tag draufgekommen sind, zur Rosauer-Kaserne gebracht worden. Es ist ein interessantes Gefühl, wenn man irgendwo ist und man weiß nicht einmal, wo man ist.
Aber lang kann es nicht gefahren sein vom Juridikum in die Rosauer-Kaserne.
Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß ja nicht, in welche Richtung. Ja. Man sieht ja da nichts. Also man sitzt ja hinten und also da gibt es ja nichts zum Rausschauen.
Und alle vier dann in diese Einzelgummizelle?
Nein, also die haben gemeinsam irgendwie die Nacht verbracht und ich wurde als Redelsführer bezeichnet. Also es könnte schon sein, dass ich was gesagt habe vorher.
Du sagst das jetzt, du warst der Redelsführer von
einer. Ich habe das nicht gesagt, der Polizist hat das gesagt.
Du warst der Redelsführer eines der größten Verbrechens der Zweiten Republik und lass das da so ganz nebenbei raus. Also das war offensichtlich deine Idee, dass der Kumpel von dir die Jacke wiederholen soll. Dem war gar nicht kalt, aber du, Erfahrung natürlich aus dem Libro-Milieu, hast ja gewusst, da geht was.
Ja, wo was drin ist, muss man was rausholen, genau.
In Wirklichkeit wolltest ja du dann nur den Freund die Jacken wegnehmen und an deine Schuhhaber verkaufen. Jetzt günstig im Angebot.
Eben.
Spitzer mit Radiergummi eingebaut.
Plus Jacke.
Ach so, ein Dreckspatz warst du. Wirklich. Das ist arg. Das überfordert mich jetzt fast sogar ein bisschen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also du wirst jetzt eigentlich mit der ganzen Geschichte letztendlich einen Bogen dazu schlagen, wie moralisch überlegen du bist.
Weil ich ja wahnsinnig feig bin. Also ich will ja Konflikten aus dem Weg weichen und versuche es dann in Moral umzukehren, dass man sagt, na, das tue ich nicht. Du weißt, wovon wir sprechen, zum Beispiel als Jugendliche bist du mal ganz fies, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, von einer Viererbande verprügelt wurden. Ganz wüde, damals ortsbekannte Hooligans bei uns.
Es waren Rapid-Fans, das muss man auch dazu sagen, Rapid-Fans. Es waren
Rapid-Fans, ja. Und die haben dich echt ordentlich kaut. Bei der Schnellbahnstation Rennweg haben sie die einfach volle Kanne in die Goschen gehabt. Und nur so, weißt, anscheinend kann es nicht verifizieren oder falsifizieren, deppert geschaut hast. Das war damals schon Grund genug.
Das war der Klassiker. Schaust du so deppert?
Ja, und dann, ich schaue ja gar nicht, wusch. Weil die Augen haben, boom. Und ich konnte nichts machen. Mir waren die Hände gefesselt. Symbolisch. Halt blöderweise nur. Und ich konnte dir damals nicht helfen. Ich hab's nicht geschafft. Ich habe mich in die Hosen geschissen daneben.
Ja, womit wir wieder beim Bistum Moped wären, weil es ja in der Bibel heißt, schlägt dich jemand auf die rechte Backe, halt ihm auch die linke hin. Und das hast du doch, das überträgst du auch auf deinen Bruder, wenn er schon die rechte hinhält.
Genau. Nein, ich habe ihn auch dann gezeigt, wo der andere Wangen ist von der Weiden. Dort. Amen. Und ich habe mich dann auch gefurcht, wie es die dann auf der anderen Seite auch gehaut haben, ist natürlich eng geworden für mich und dann habe ich ein bisschen, also jetzt stehe ich dann rein vom theologischen Aspekt her an mit der Argumentation. Es war für mich aber auch sehr ungut, dass ich dir, also glaub mir Martin, dieser Frust, dass ich dir nicht helfen konnte, hat mir viel mehr weh da, wie dir die Prügel weh da haben.
Ja, natürlich. Du bist ja Vater. So eine Einstellung braucht man ja als Vater. Glaube mir. Es hat mir mehr weh da als dir.
Naja, und vor allem nachher, also weil die waren dann irgendwann fertig. Ja, und du warst wirklich total K.O. kurz vorm Krankenhaus, also auch blöd, wir sind dann nicht ins Krankenhaus gefahren, weil du ja nur
zwei Backen hast.
Jetzt muss ich mit dir einfach ganz normal heimfahren, weil ich kann also vor allem, wie gehe ich dann auf dich zu und sage, Martin, na, fahren wir. Also das war jetzt echt, ich war am liebsten versunken. Weil ich hätte auch sagen können, was ich ganz blutverströmt, ich habe alles gegeben, Martin, aber nein, ich war wahnsinnig feige, mir echt gefurcht nicht.
Na, wobei man dir ja schon zugute halten muss, das war ein Tabubruch, das war das erste Mal in meinem damals noch jungen Leben, dass ich diesen Tabubruch erlebt habe. Da hat einfach dieses ungeschriebene Gesetz noch gegolten, wenn einer am Boden ist, dann haut man nicht mehr hin. Und ich war dann schon am Boden und die haben dann noch mit ihren Springerstiefeln hingehauen, also hintreten.
Das war nämlich das, weil da gerade so in der Hooligan-Skinhead-Szene die Springerstiefel aufgekommen sind und da haben sie sich in so einem Moment natürlich schon gefragt, was haben wir die?
Die haben es verwendet einfach, das sind ja Verwendungsschuhe.
Die haben sie ja nicht gehabt, dass falls der sehr schwer ist zum Beispiel, den sie gerade niederhauen und der einer am Zeichen fällt und sie sich dann denken, oh praktisch, mit den Stahlkappen tut das nicht so weh. Das war ja nicht der Grund, sondern sie wollten schon anderen Leuten damit wehtun. In dem Fall halt dir. Und nicht mir, weil ich mich auch nicht so direkt dann, also zur Verfügung gestellt habe. Was jetzt nicht heißen soll, dass du selber schuld warst. Damen und Herren, ich bin froh, dass Sie moralisch nicht so daneben liegen wie mein Bruder und ich und sich diese Podcast-Folge wieder zumindest bis an diese Stelle anhören. Bitte unbedingt dranbleiben. Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die ersten UnterstützerInnen.
Ja.
Die unseren Podcast hier am Leben halten, nämlich bei der Karin, der Noé, mit dem Raphael, dem Roland, der Nicole, der Gerlinde, der Martina, der Susanne, dem Thomas, der Niki, dem Michael, dem Martin, dem Helmut und der Gertrude.
Danke.
Sie sind moralisch überlegen. Das ist die richtige Lebenseinstellung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, unser Podcast auch unterstützen wollen, dann schauen Sie in die Beschreibung dieser Ausgabe oder gehen Sie direkt auf gebrüdermoppet.com/support. Das ist Englisch ganz, ganz lässig formuliert. Dort gibt es die Möglichkeit, mit schon ein paar Euro im Monat diesen Podcast am Leben zu erhalten. Weil uns ist wichtig, und wir müssen das einmal erklären, gell Martin, uns ist wichtig, dass wir wöchentlich einen Podcast abliefern, der immer für alle gratis bleiben wird. Bei uns wird es nie irgendwelche Special-Bonus-Folgen geben, die nur Leute, die irgendwas machen, hören können. Jeder und jede kann unseren Podcast immer gratis hören.
Dazu fühlen wir uns moralisch verpflichtet.
Wer aber darüber hinaus so viel Geld zur Verfügung hat, dass er ein paar Euro abzwicken kann, dann freuen wir uns, weil dann sparen wir uns irgendwelche komischen Aboschranken. Wenn nicht, einfach weiterhören, weiter einschalten. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören.
Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.